Sehr geehrte Damen und Herren, zu Beginn meines Vortrages möchte ich Ihnen in gebotener Kürze die zwei Protagonisten aus dem Titel vorstellen. Guido Holzknecht wurde am 3. Dezember 1872 in Wien geboren. Nachdem er mit Mühe 1893 die Matura bestanden hatte, studierte er dann Medizin an den Universitäten Wien, Straßburg, Königsberg in Ostpreußen und wieder in Wien, wo er 1899 promoviert wurde. Er befasste sich bereits als Student intensiv mit den Röntgenstrahlen, wurde auch 1902 Sekundararzt und 1904 Abteilungsassistent im Röntgenlaboratorium des Wiener Allgemeinen Krankenhauses. 1905 übernahm er dort die Leitung. Ab 1906 bezeichnete Holzknecht das Labor als Institut für radiologische Diagnostik und Therapie am Allgemeinen Krankenhaus. 1913 erfolgte dann die Ausgestaltung zum Zentralröntgeninstitut, wo eine weltweit bekannte und anerkannte Ausbildungsstätte für Röntgenologen schuf. Aufgrund der Strahlenbelastung, die er im Rahmen seiner Forschungen und seiner ärztlichen Tätigkeit ausgesetzt war, musste er zahlreiche Operationen über sich ergehen lassen. Er starb letztendlich am 30. Oktober 1931 in Wien. Leopold Arzt wurde am 16. März 1883 in Wien geboren, studierte hier Medizin und wurde 1908 promoviert. Nach einem Aufenthalt am Pasteur-Institut in Paris arbeitete er in der Prosektur der Allgemeinen Poliklinik in Wien und im Institut für pathologische Histologie und Bakteriologie der Universität Wien. 1915 habilitierte er sich dann für Haut- und Geschlechtskrankheiten und 1920 wurde er außerordentlicher Professor bzw. dann 1926 Professor und Vorstand der Innsbrucker Hautklinik. 1926 kam er dann als Professor an die erste Universitätsklinik für Dermatologie nach Wien zurück. Arzt fungierte 1927 bis 30 und im Jahr 1933/34 als Dekan sowie 1936 und 37 als Rektor der Universität Wien. 1938 als Gegner des Nationalsozialismus von der Universität entlassen, konnte er dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in seine Ämter zurückkehren und forcierte damals auch die rasche Aufnahme des Studienbetriebs an der medizinischen Fakultät. Darüber hinaus machte er sich ab 1945 auch um die Restituierung der Gesellschaft der Ärzte in Wien sehr verdient. 1954 trat er in den Ruhestand und er starb dann am 20. Mai 1955 in Wien. Guido Holzknechts Leben und Wirken ist die Tragödie eines Mannes, der sich sein Leben lang bemühte, der Röntgendiagnostik und Röntgentherapie zum Durchbruch zu verhelfen, der aber dabei einen vergeblichen Kampf gegen das Unverständnis der Ministerialbürokratie, die Arroganz der Fakultätsmitglieder und den Neid vieler Kollegen an der Universität führen musste. Zwar erhielt er die Venia Legendi, doch die Anerkennung seines Faches, das heute eine Selbstverständlichkeit geworden ist, blieb ihm sein Leben lang versagt. 1902 stellte Holzknecht gemeinsam mit Dr. Robert Kimberg ein Ansuchen um Zulassung zur Privatdozentur mit und zur Venia Legendi für das Röntgenverfahren. Gründe für dieses Ansuchen waren, wie er angab, erstens, die Radiologie müsse eine medizinische Spezialdisziplin sein. In Wien wurde an 30 verschiedenen Orten radiologisch gearbeitet, aber die jeweiligen Ärzte verrichteten diese Untersuchungen neben ihrer sonstigen klinischen Tätigkeit. Folglich blieb für die Röntgenuntersuchungen viel zu wenig Zeit und diese wurden auch oft jungen Kollegen überantwortet, die in die Materie nicht eingearbeitet waren. Daher wurden auch zahlreiche Fehldiagnosen entstellt. Zum Beispiel wurden Zungenbeine für verschluckte Knochen gehalten oder Zahnplomben für Projektile. Und der dritte Grund war, die Radiologie müsse daher spezialistisch betrieben werden und solle deshalb spezialistisch gelehrt werden. Als Habilitationsschrift legte Holzknecht eine 229-seitige Arbeit mit dem Titel Die röntgenologische Diagnostik der Erkrankungen der Brusteingeweide vor und die ist immerhin sehr bekannt. Einerseits wurde er mit einem Schlag international bekannt, andererseits wurde sie auch 2006 neu aufgelegt. Ebenso legte er eine Benutzererlaubnis der klinischen Lehrmittel und des Krankenmaterials vor. Holzknechts Geduld wurde nun aber auf eine harte Probe gestellt. Eine Dekanatsempfehlung vom Dezember 1886 besagte nämlich, Dozenten sollen nur für die Hauptfächer habilitiert werden, ausgenommen jene Fälle, wo grundlegende Leistungen die Habilitation für ein Spezialfach rechtfertigen. Eine selbstständige Beschäftigung mit dieser Disziplin sollte Minimum 3 Jahre betragen. Daher wurde Holzknechts Ansuchen zunächst einmal nicht weiter beachtet und liegen gelassen. Noch 1902 wurde es mit der Begründung abgelehnt, die Radiologie sei ein zu junges Gebiet, man habe zu wenig Erfahrung, Röntgentherapie können die Dermatologen mitmachen und außerdem seien die Strahlen ohnehin viel zu gefährlich. Am 20. Jänner 1903 fand dann eine weitere Sitzung des Professorenkomitees statt, das wiederum den Antrag auf Habilitation ablehnte, aber immerhin ein Lektorat zubilligte. Am 24. Jänner wurde dem Professorenkollegium der Fakultät ein Bericht vorgelegt, der darauf drängte, endlich die Habilitation für Radiologie zuzulassen. Dafür hatte sich vor allem Julius Wagner-Jaurek stark gemacht. Daraufhin wurde dann im März 1903 ein neues Komitee gebildet, aber erst im Mai 1904 die Habilitation auch wirklich anerkannt. Nach dem Ersten Weltkrieg begann Holzknechts Bestreben, ein Ordinariat für Röntgenologie zu schaffen, und er kämpfte für die Umwandlung seines Zentralröntgeninstituts in ein Universitätsinstitut. Diesbezüglich gehörte er einem Komitee von Universitätsprofessoren an, das sich die Etablierung der Röntgenologie zum Ziel gesetzt hatte. Das Professorenkollegium der Universität, das dem traditionellen Gedankengut treu verhaftet war, beobachtete allerdings damals mit Missgunst und Neid Holzknechts Pläne und verhehlte nicht die Absicht, den Röntgenologen das Betreiben unter eigener Leitung stehender Einrichtungen zur Diagnostik, Therapie und Lehre zu verwehren. Der Antrag auf Umwandlung des Zentralröntgeninstituts in ein Universitätsinstitut aus dem Jahre 1923 führte daher auch zu endlosen Verhandlungen zwischen dem Bundesministerium für soziale Verwaltung, dem Holzknecht damals als Primarius im Allgemeinen Krankenhaus angehörte, und dem Bundesministerium für Unterricht, dem Holzknecht als Universitätsprofessor und künftiger Leiter des neuen Instituts unterstehen sollte. Ungünstig erwies sich damals auch der radikale Abbau im Bereich der Bundesbediensteten infolge der prekären Finanzlage Österreichs nach dem Ersten Weltkrieg. Als Erfolg der Verhandlungen konnte Holzknecht aber zumindest seine Übernahme in den Personalstand des Unterrichtsministeriums verbuchen. 1927 entbrannte dann mit der Dekanatsübernahme von Leopold Arzt ein heftiger Konflikt zwischen Professorenkollegium und außerordentlichen Professoren sowie Dozenten an der Universität Wien. Besetzungsvorschläge wurden übergangen, bereits gemachte Zusagen sowie neue Vorsprachen blieben unberücksichtigt. Streitpunkte gab es bei der Zulassung von Ernennungen zu Privatdozenten und Verleihungen von außerordentlichen Professoren. Dazu kam noch Kritik, dass es eh schon zu viele Privatdozenten Extraordinarii und Titular-Extraordinarii gab. 1930 brachte der Dekan Leopold Arzt daher einen Antrag auf Beschränkung der Habilitation und auf zeitliche Limitierung der Dozentur bzw. der außerordentlichen Professoren ein. Dieser Titel sollte dann nur nach einer Prüfung der wissenschaftlichen Fähigkeit weiter verliehen werden. Es kam zu Protestaktionen von Professoren, die sich auf die Seite des akademischen Nachwuchses stellten, und zu einer Pressekampagne, in der Guido Holzknecht als zentrale Figur gegen die etablierte Führungsschicht der medizinischen Fakultät auftrat. Immer wieder wurden Holzknechts Aussagen zitiert, in dem Sinne, dass sich die Universität gegen Neuerungen wehrte, an etablierten Systemen festhielt und daher die Röntgenologie trotz aller Bemühungen ihre gebührende Stellung nie erhalten könne. Die Medien kolportierten sogar Holzknechts Rücktritt vom Lehramt als quasi Trotzreaktion, weil sein Röntgeninstitut in kein klinisches Institut umgewandelt wurde. Holzknecht dementierte das Zurücklegen von Universitätsfunktionen allerdings vor allem gerade in einer Zeit, in der sich die Fakultät in einer Krise befindet. Er betonte auch, dass sein Bleiben, wie er sagt, nur von jener kleinen Gruppe unerwünscht ist, die durch kleine Verbiegungen der wenigen die Autonomie der Universität einschränkenden Gesetze, durch kleine administrative und Geschäftsverordnungsprellereien die Macht der Fakultät an sich reißen will. Darüber hinaus betonte er, dass die Mehrzahl der Mitglieder des Professorenkollegiums weder die Beschlüsse der Fakultätsleitung im Wortlaut kannten und dass die neue Regelung vor allem wirtschaftlich und politisch motiviert ist. Generell wurde der Fakultätsleitung seitens der außerordentlichen Professoren vorgeworfen, dass sie eben den traditionellen Konzepten nachhin und ihr Offenheit für Lehr-, Unterrichts- bzw. Ausbildungsfreiheit und Reformen fehlte. Die außerordentlichen Professoren betonten zudem ihre Bereitschaft, an einem Erneuerungsprozess mitzuwirken. Doch Leopold Arzt lehnte in einem Schreiben dies strikt ab. Wörtlich hieß es darin: Der Dekan wird beauftragt, den Extraordinari mitzuteilen, dass das Professorenkollegium nicht in der Lage ist, die Wünsche der Extraordinari zu befriedigen. Gleichzeitig schrieb Arzt aber auch, dass er sich offen und persönlich angegriffen fühlte, vor allem weil die Auseinandersetzungen Arzt gegen Holzknecht mittlerweile nur allzu manifest waren. Das Scheitern der Verhandlungen mit den akademischen Behörden erregte in Holzknecht tiefen Unmut, da er wahrscheinlich sogar zu Recht vermutete, dass die ihm persönlich bereiteten Schwierigkeiten eigentlich dem Fach Röntgenologie zugeschrieben wurden. Und alles, was er seitens der medizinischen Fakultät gegen die Röntgenologie gerichtet sah, sah Holzknecht gegen sich gerichtet. Er hatte sich praktisch zu diesem Zeit 1:1 mit der Röntgenologie identifiziert. Die Spitzen gegen Holzknecht gipfelten letztlich in der Einleitung eines Disziplinarverfahrens. Grund hierfür war ein Zeitungsartikel, der schwerwiegende Angriffe gegen die medizinische Fakultät enthielt und der Holzknecht zugeschrieben wurde, obwohl dort nie sein Name aufschien. In einer ersten Einvernahme im Juni 1930 distanzierte sich Holzknecht daher auch vehement von diesem Artikel, leugnete allerdings nicht, die Probleme der Radiologie in der Öffentlichkeit breitgetreten zu haben. Er stellte aber auch klar, dass sich seine Angriffe nicht gegen die Fakultät an sich richteten, sondern die gegen in Österreich herrschenden Tendenzen gegen seine Fachrichtung, gegen die Radiologie. Darüber hinaus betonte er noch sein Recht auf freie Meinungsäußerung und kritisierte, dass ihm, der ja nicht dem Professorenkollegium angehörte, nur der Weg von Eingaben offen stand. Und dass solche, selbst wenn sie zum Beispiel Lehraufgaben betrafen, kein Echo fanden. So monierte er in diesem Zusammenhang, dass er im Zuge seines Antrags der Umwandlung des Zentralröntgeninstituts in ein Universitätsinstitut auch einen Lehrplan vorzulegen hatte. Dieser Vorschlag blieb 3 Jahre lang unbeachtet einfach liegen. Es wurde weder darüber verhandelt noch mitgeteilt, ob er den Vorstellungen entsprach oder nicht. In der mündlichen Verhandlung des Disziplinarverfahrens Mitte Dezember 1930 plädierte dann Holzknecht, dass er sich keines Disziplinarverfahrens schuldig gemacht habe und betonte nochmals sein Recht auf freie Meinungsäußerung. Er habe den Weg der öffentlichen Kritik wählen müssen, auch um zu verhindern, dass Arzt noch ein 4. Mal zum Dekan gewählt wird. Seine Kritik richte sich nicht gegen die medizinische Fakultät an sich, sondern nur gegen den dort herrschenden Geist, der durch Arzt und seine Anhänger verkörpert wird. Letztlich wurde Holzknecht für Äußerungen, die das Ansehen der medizinischen Fakultät schaden könnten, mit der Disziplinarstrafe der Rüge, das käme so in etwa einem Verweis gleich, bestraft. Anfang März 1931 gab Holzknecht noch immer keine Ruhe und verfasste noch kurz vor seinem Tod einen aggressiven Zeitungsartikel, der in der Zeitschrift Der Tag erschien. Darin war zu lesen, dass die medizinische Fakultät die freien Lehrkanzeln mit ihren unbedeutenden Freunden anstatt mit den besten erreichbaren medizinischen Größen besetze, dass dadurch der Wiener medizinischen Schule, der Wiener medizinischen Forschung großer Schaden entstanden ist oder entstehen kann und dass einige wichtige Kliniken überhaupt vakant sind. Obwohl dieser Artikel offene Provokationen, Anschuldigungen und Anfeindungen enthielt und auch eine Reihe von Namen genannt wurden, unternahmen weder die Angegriffenen noch das Rektorat Schritte gegen den Verfasser. Holzknecht galt durch und durch als tragische Figur. Zeitgenossen bezeichneten, und da wären wir bei der Charakteristik, die vorhin Professor Trummel angesprochen haben, Zeitgenossen bezeichneten Holzknecht als überaus schwierig, als lästig verulierend, pedantisch, schroff, überheblich und politisch aufmüpfig. Er wandte sich gegen etablierte Institutionen, allen voran Fakultäten, und war ein Anhänger von Oppositionsgruppen, die sich gegen die Universitätsverwaltung und die Universitätsorganisationen stellten. Auch die Realisierung seiner Ideen durfte er nicht mehr erleben. Nachdem er im Jahre 1937 nochmals ein heftiger Streit zwischen Arzt und Wolfgang Wieser um das Zentralröntgeninstitut im Allgemeinen Krankenhaus entbrannte, worin es neben politischen Kontroversen vor allem auch um die Wertung der Radiologie als Hilfswissenschaft oder Spezialfach ging, erhob die Wiener Fakultät erst 1947 das Zentralröntgen zum Universitätsinstitut und Extraordinat und erst 1955 zum Ordinariat. Die Realisierung von Holzknechts Ideen blieb daher auf den eigenen Wirkungsbereich beschränkt, dort allerdings mit Erfolg und internationaler Breitenwirkung. In seinem Schülerverzeichnis waren 1931 insgesamt 524 Ärzte verzeichnet, davon 114 aus den USA, 22 aus Japan und 3 aus Australien. Und wenn man die damaligen Reisebedingungen sich anschaut, dann war das doch eine ganz bemerkenswerte Anzahl. An den Röntgenstationen der Universitätskliniken in Wien waren vor allem Holzknecht-Schüler in den leitenden Positionen tätig und auch an den öffentlichen Krankenhäusern. Und auch wenn der heutige technische Entwicklungsstand der Radiologie zu Holzknechts Lebzeiten unvorstellbar war, sein wissenschaftliches Werk blieb Bestandteil des festgefügten Fundaments der diagnostischen und therapeutischen Radiologie. Gültigkeit hat auch heute noch die von ihm geprägte Methode wissenschaftlicher Grundlagenarbeit der Radiologie, so vor allem auch ihre kritische Anwendung am Patienten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus